Ich begrüße alle, die uns heute hier bei Radio Korax hören. Heute gibt es eine neue Sendung des Samovar-Gesprächs. Für alle diejenigen, die zum ersten Mal etwas von diesem Samovar-Gespräch hören, die kurze Erklärung. Die Idee geht auf eine Initiative von Ingrid Stude zurück und knüpft ein bisschen daran an, dass wir feststellen müssen, dass die Kontakte, Bekanntschaften und zum Teil ja auch freundschaftlichen Verbindungen, die es zwischen den Menschen in der ehemaligen DDR und der ehemaligen Sowjetunion, insbesondere heute als größter Nachfolgestaat die Russländische Föderation, dass es um diese Verbindungen sehr still geworden ist und dass es einerseits Initiativen gibt, die Städtepartnerschaften zwischen West und Ost wieder stärker mit Leben zu erfüllen, dass es aber neben den vielen jungen Initiativen wie Austausch von Studierenden zwischen Halle und zum Beispiel UFA Baschkortostan in der Russländischen Föderation auch darum geht, den Erfahrungsschatz der älteren Generation zu heben, die ja über langjährige Kontakte verfügt. Deshalb ist das heutige Thema, auf das wir im Verlauf der Sendung zu sprechen kommen, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Interesse für die Beziehungen zwischen dem Osten Deutschlands und Russland. Unter normalen Bedingungen würden wir gemeinsam zusammensitzen und über die Themen diskutieren und dabei vielleicht eine Tasse Tee trinken. Das ist unter den Bedingungen der Pandemie-Eindämmung leider nicht möglich. Darum gibt es das heutige Samovar-Gespräch als gemeinsame Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt, des Dornrosa e.V. und Radio Korax zum Hören aus der sicheren Distanz. Mein Name ist Hilmar Preuß und ich bin heute im Gespräch mit Dr. Habil Viola Schubert-Lehnhardt aus Halle. Wir sprechen über eine Studie, die sie gemeinsam mit Alexandra Wagner im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung erstellt hat. Der Titel der Studie lautet »In der Sowjetunion lernen und was dabei lernen«. Explorative Studie zu Wertorientierungen, Ansichten und Lebenswegen von DDR-Absolventinnen sowjetischer ziviler Hochschulen. Auch wenn Viola Schubert-Lehnhardt einigen hier in der Region um Halle und auch darüber hinaus sicherlich bekannt ist, möchte ich sie den Hörerinnen und Hörern doch einmal kurz vorstellen. Sie ist Philosophin und arbeitete bis 1992 am Lehrstuhl für Ethik und Geschichte der Medizin in Halle. Dazu muss man sagen, dass dies eigentlich der erste Lehrstuhl für Ethik in der Medizin war, der ab 1987 an einer deutschen Hochschule eingerichtet war. Sie ist eine langjährige Expertin zu Fragen der Medizinethik und arbeitete viele Jahre in der politischen Bildung, insbesondere auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein besonderes Interesse hat sie dabei für Themen aus der Frauengeschichte und auch spezifisch zu Genderforschungen. Ich begrüße meine Gesprächspartnerin Viola Schubert-Lehnhardt und damit sich Hörerinnen und Hörer nicht wundern, wir lassen bei unserem Gespräch das förmliche Sie beiseite, weil wir uns schon aus den letzten Jahren in der politischen Bildungsarbeit kennen.
Hallo Hilmar und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer daheim. Und ganz besonders möchte ich natürlich diejenigen begrüßen, die auch an der Studie mitgewirkt haben. Ich hoffe, dass sie ihr alle Zeit findet, euch diese Sendung anzuhören.
Um unser Zwiegespräch heute hier etwas aufzulockern, haben wir einige passende Musiktitel zusammengestellt, die wir zwischendurch einmal einspielen werden. Um unsere Hörerinnen und Hörer auf eine kleine Zeitreise zurück in die Sowjetunion der 70er, 80er Jahre nach Moskau, Leningrad oder Kasan mitzunehmen, starten wir mit einem Titel der berühmten Sängerin Alla Pugatschowa, Million Alech Ros, 1 Million scharlachrote Rosen, wo sie einen einsamen, verliebten Künstler besingt.
Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна площадь цветами. Деет душа, что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез, но в ее жизни была безумная роз. Прожил художник один, много он бед перенес, но в его жизни был
из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты.
Wir führen das Gespräch heute auch in den Räumen unserer Kooperationspartnerin Dornrosa e.V. und hätten es auch lieber gesehen, wenn wir in größerer Runde mit einem Teil der Absolventinnen und Absolventen hätten sprechen können. Heute aber aus der sicheren Distanz. Die Studie, um die es heute gehen soll, ist überschrieben mit dem Titel »In der Sowjetunion lernen und was dabei lernen? Forschungen zu DDR-Absolventinnen sowjetischer ziviler Hochschulen«. Erstaunlicherweise wurde zu diesem Feld bisher sehr wenig geforscht. Und man hätte denken können, dass gerade der Lebensweg ehemaliger Absolventinnen solcher sowjetischer Hochschuleinrichtungen eigentlich ein besonderes Interesse hervorruft, weil sie ja auch ein besonderes Potenzial für unsere Gesellschaft auch heute noch darstellen. Mich erinnert das ein bisschen, diese Untersuchungsperspektive, an andere große Forschungs- und Editionsprojekte, die es in bezüglich russisch-deutscher Beziehungen an anderer Stelle gab, unter dem Titel »Russen und Deutschland aus deutscher Sicht«, eine Reihe westöstlicher Spiegelungen. Dort sind zahlreiche Bände über die letzten Jahre erschienen. Bei eurer Studie ist mir aufgefallen, der Titel enthält eigentlich eine Anspielung, die früher fast jeder Mensch in der DDR und auch in Ostdeutschland dann nach der Wende verstanden hätte. Für junge Generationen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Die können da vielleicht weniger mit anfangen. Könntest du mal erklären, wie ihr zu dem Titel gekommen seid?
Ja, also der typische DDR-Slogan, der auch vielfach an Häuserwänden oder in Räumen auf Wandzeitungen zu lesen war, hieß: Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Und das war so die erste Idee, als wir nach einer Überschrift gesucht haben. Aber natürlich 2020 zu sagen, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, verleitet nicht nur zum Schmunzeln, wäre auch etwas vermessen. Und wir hatten ja dann auch schon die Ergebnisse der Studie. Das heißt, wir machen es so wie alle. Den Titel findet man erst hinterher. Und da stellte sich doch die Frage, was wurde gelernt? Wir haben vielfach festgestellt, dass es nicht nur das Fachliche war, sondern vor allen Dingen auch um soziale Kompetenzen ging. Und von daher sind wir dann auf diese Abwandlung gekommen.
Danke für den Einblick in diese Titelfindung. Es ist gerade, wenn man die Anspielung auf die Sowjetunion jetzt in den Blick nimmt und auf die heutige Zeit schaut, wo die Sowjetunion ja Jahrzehnte Geschichte ist und die Russische Föderation der Partner oder heute leider ja Konfliktgegner in vielen Fragen der Bundesrepublik und auch West- und Mitteleuropas ist, da fällt auf, dass das Verhältnis Deutschland-Russland ja auch wieder sehr stark durch Feindbilder geprägt ist. In eurer Studie untersucht er ja die Erfahrungen und Auswirkungen dieses Auslandsstudiums, was natürlich auch mit veränderten Perspektiven zusammenhängt. Was war eigentlich das besondere Interesse für eure Untersuchung? Weshalb habt ihr euch mit den Prägungen, die Menschen durch ein Studium in der Sowjetunion erfahren haben, befasst?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist die Idee, wie so vieles, bei einem geselligen Abend entstanden, bei einem Absolvententreffen, wo wir festgestellt haben, von vielen wissen wir gar nicht, gerade nach 89, wie die Lebenswege weitergegangen sind. Wer noch hier in Deutschland ist, von einigen hatten wir erfahren, sie leben jetzt auch in Russland. Das war das eine. Und zum anderen hatte ich schon eigentlich während meines Studiums festgestellt, dass dieses Thema seltsamerweise wenig bearbeitet wurde. Also während des Studiums, ich habe von 1974 bis 1979 in Leningrad Philosophie studiert, musste man sich irgendwie für ein Thema der Diplomarbeit entscheiden. Und unser damaliger Leiter der Studienabteilung meinte, hätte nicht jemand Lust, zum Auslandsstudium in der Sowjetunion oder speziell in Leningrad zu schreiben. Und ich bin damals in die Deutsche Bücherei nach Leipzig gefahren und habe gedacht, ja, ich gucke da mal, was schon da ist. Und dann habe ich ja mindestens 5 Generationen vor Ort, die mit mir zusammen, also 5 Jahrgänge, die mit mir zusammen studieren. Da könnte ich schon was draus machen. Und ich war völlig verblüfft, dass ich in Leipzig in der Deutschen Bücherei nicht einen einzigen Titel gefunden habe. Ich habe mir dann ein anderes Thema gesucht und habe das eigentlich wieder vergessen, weil ich dann auch zu ganz anderen Themen gearbeitet habe. Habe diese Erfahrung aber wieder gemacht, als wir so überlegt haben, ja, dazu könnte man mal recherchieren, guckt man ja als erstes, was ist alles schon da, vielleicht ist alles abgegrast. Und wir waren beide völlig verblüfft, also Alexandra und ich, wo wir festgestellt haben, es gibt eigentlich nur einen einzigen fundierten Text, ein Buch von Gerd Kaiser, Arbeit hat bittere Wurzeln, Reflexionen über die Anfänge des Studiums deutscher Studenten in der UdSSR. Es gibt sicher an einigen Hochschulen in den Hochschultexten kurze Berichte von Mitarbeitern zu ihrem persönlichen Werdegang, aber nichts Umfassendes. Ich habe mich dann noch erinnert, dass mein Doktorvater mal zu mir gesagt hat, also den Satz, es gibt nichts, kannst du gleich vergessen, dann hast du nur nicht ordentlich gesucht. Und wir haben dann also sehr umfangreich recherchiert, sind auf ein paar kleinere Recherchen gestoßen. Es gab also einen Literaturüberblick zu den Arbeiter- und Bauernfakultäten insgesamt und dort auch zu den Fakultäten, die aufs Studium in Deutschland oder damals in der DDR vorbereitet haben, so nach dem Motto Arbeiter und Bauern an die Hochschulen, also zur Vorbereitung auf das Studium. Aber nirgendwo spielte so richtig das Auslandsstudium eine Rolle. Ein paar Universitäten oder Absolventen bestimmter sowjetischer Universitäten haben auch Gruppen gebildet, zum Beispiel Generation Go East in Berlin oder das internationale Institut in Moskau zur Ausbildung von Diplomaten, die sich als Gruppen getroffen haben und kleine eigene Broschüren herausgegeben haben. Das bezog sich dann aber immer nur auf ein Institut. Und das war uns dann insofern spannend. Ich hatte ja den Slogan eingangs genannt, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Also wenn das so in den Köpfen war und Propaganda war, wieso hat man die Möglichkeit dieses Studiums und die Absolventen nicht mehr herausgestellt und propagiert? Also dieser Widerspruch zwischen offizieller Politik und dem, was wissenschaftspolitisch gelaufen ist, das hat uns dann doch sehr interessiert. Interessanterweise auch in der westdeutschen Wissenschaftsgeschichte jetzt, die sich ja sehr viel auch mit der DDR beschäftigt und hoch und runter alles Mögliche auswertet. Ich lasse jetzt mal offen, ob positiv oder negativ, taucht dieses Thema nicht auf. Es gibt von Frau Professor Ingrid Miethe eine Studie über die Deutsche Forschungsgemeinschaft, aber eben auch nur zur ABF in Greifswald, was also eine ABF war zur Vorbereitung des Studiums in der DDR. Aber dieses Thema ist irgendwie ja nicht als relevant angesehen worden. Wir haben dann gleichfalls gefunden, dass es auch schwierig ist, Biografien zu finden. Das hat eine doppelte Schwierigkeit. Zum einen taucht ja der Titel Auslandsstudium oder Studium in der Sowjetunion nicht unbedingt im Titel des Buches auf. Das heißt, man muss es dann irgendwie schon von jemand gesagt bekommen oder einen Hinweis bekommen. Ich habe jetzt mal im Nachgang zur Studie, als man eben durch Homeoffice in Corona-Zeiten auch viel freie Zeit hatte, verschiedenste Verlage angefragt, ob sie denn in ihrem Repertoire solche Titel haben. Und da bin ich tatsächlich auf zwei interessante Titel gestoßen. Einmal von Günter Schellheimer, Aller Anfang ist schwer, Erinnerungen an ein Studium in Moskau von 1951 bis 1955. Und von Petra Velitschkin, An Russland kann man nichts als glauben. Wir hatten damals gefunden, eine Biografie bei Rohnstock erschienen vom Leiter des EKO, also des Eisenhüttenkombinats Ost, der ja auch in der Sowjetunion studiert hatte und tatsächlich mit Hilfe des Verlages eine Biografie von Studium über Arbeit in der DDR bis zum weiteren Werdegang von ihm und vom Eisenhüttenkombinat in der BRD geschrieben hat. Aber das war's dann auch schon. Und die zweite Schwierigkeit ist, dass wir noch nicht mal irgendwo die genaue Anzahl von Absolventen und Absolventinnen im sozialistischen Ausland, das gilt jetzt nicht nur für die Sowjetunion, sondern für die anderen Länder auch, gefunden haben. Und da wir die Studie in Corona-Zeiten gemacht haben, kamen wir ja auch nicht in die Archive, wo wir vielleicht hätten die Dokumente des ehemaligen Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen einsehen können und da ein paar Namenslisten hätten abgleichen können. Insofern würde ich mich auch sehr freuen, wenn von den Hörern und Hörerinnen dieser Sendung noch Hinweise kämen auf weitere Titel, wo man es vielleicht nicht vermutet, sondern einfach, wie haben wir früher gesagt, einen kennen muss, der einen kennt, der einen kennt.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Даже ты все понемногу, и не забудь про меня.
Gehört haben wir eben den russischen Dichter und Chansonnier Bulat Okudschava. Er lebte von 1924 bis 1997, war ein Begründer des Autorenliedes in der Sowjetunion und war auch dafür bekannt, ein ziemlich regimekritischer Künstler zu sein. Wir hörten sein Lied Malitva, Gebet, und passenderweise zu unserem Thema war einer der ersten Wünsche, über den er sang, Gott möge doch dem Klugen einen Kopf schenken. Ja, sprechen wir nun weiter mit Viola Schubert-Lehnhardt über ihre Studie zum Studium in der Sowjetunion. Das können alle, die sich mit Forschung selbst befassen, glaube ich, gut nachvollziehen, ja, diese Schwierigkeiten mit der Quelle. Am Anfang deiner Erklärung ist ein Begriff gefallen, da würde ich noch mal kurz nachfragen. Da hast du von ABF, Arbeiter- und Bauernfakultät, gesprochen. Da gehe ich mal von aus, das ist jetzt nicht allen Hörerinnen und Hörern bekannt, aber gerade in Halle, weiß ich, spielt das für die Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte der Institutionen hier schon eine Rolle. Kannst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen?
Ja, es gab 1945 schon einen Befehl des obersten Chefs der sowjetischen Militäradministration, Marschall Schukows, zur Vorbereitung der Hochschulen auf Beginn des Unterrichts. Und das war schon die Zeit, wo begonnen wurde, Vorstudienabteilungen zu gründen, so hieß es zunächst, um Arbeiter- und Bauernkinder als neue Intelligenz heranzuziehen. Diese Vorstudienabteilungen wurden 1949 dann in Arbeiter- und Bauernfakultäten umgewandelt. Es gab 15 Stück. Wen das interessiert, da ist immer noch toll zu lesen von Hermann Kant die Aula, der für Halle das beschreibt. Aber wie gesagt, da ging es um Vorbereitung auf Studium in der DDR. Wir haben tatsächlich ein Buch gefunden, der die ABF-Zeit zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium beschreibt. Das ist von René Kubitschek, Straße der Jugend, auch im vorigen Jahr erschienen. Aber Herr Kubitschek beschreibt wiederum nur seine ABF-Zeit, also dann nicht mehr das Studium. Ja, und das Besondere war, ich habe ja auch die ABF in Halle absolviert. Wir hatten dort schon vielfach auch Fachunterricht in Russisch beziehungsweise in der Landessprache, wo die künftigen Absolventinnen und Absolventen dann hingehen sollten. Es gab ja Studium auch in der Tschechoslowakei, in Bulgarien, in Ungarn, um nur einige Länder zu nennen. Wir hatten also verstärkt Fremdsprachenunterricht, Landeskunde natürlich und eben auch bestimmten Fachunterricht schon in Russisch.
Ja, ich glaube, dieser kleine Exkurs auch über die Arbeiter- und Bauernfakultät zeigt nochmal, dass dieses Thema und eure Studie richtig auch in dieser bildungsgeschichtlichen Forschung verortet ist und ihr ja diese besondere Lehrstelle dort aufgegriffen habt, was jetzt das Studium in der Sowjetunion und die nachfolgenden Karrierewege betrifft. Du hattest schon erklärt, wie schwierig das war, die geeigneten Quellen und die wenigen Publikationen, die jetzt einschlägig sind, zu finden. Kannst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal erläutern, wie die von euch angewandte Methode ausgesehen hat und wie ihr die Studie dann durchgeführt habt, welche Fragen für euch dann zentral waren bei den Erhebungen?
Ja, also zunächst mal die Literaturrecherche und dann hatten wir einen kurzen Infoflyer entwickelt, den wir an verschiedenen Einrichtungen ausgelegt haben bzw. veröffentlicht haben. Vor allen Dingen aber sind wir auf Veranstaltungen gegangen, wo wir der Meinung waren, da treffen sich Hochschulabsolventinnen ziviler Hochschulen. Wir hatten Glück, es war zum Beispiel noch im Februar der 120. Jahrestag des Leningrader Technischen Institutes. Der wurde in Berlin im Haus der DSF begangen, feierlich, und konnte tatsächlich noch stattfinden. Im März gab es auch im Konsulat der Ukraine noch eine Vorlesungsreihe zur neuen Seidenstraße, wo wir hingegangen sind und dort auch unser Projekt vorgestellt haben und Menschen angesprochen haben, wo wir gedacht haben, die würden gut passen. Und das hatte dann leider durch Corona ziemlich schnell ein Ende. Wir waren dann darauf angewiesen, dass sozusagen jemand, der mit uns das Interview geführt hatte oder den wir schon angesprochen hatten, uns weiterempfahl an seine ehemaligen Kommilitonen oder Menschen, die er kennengelernt hatte, die ebenfalls dort studiert haben, sodass es uns dann doch gelungen ist, 15 Interviews zu führen. Am Anfang, das waren eigentlich die spannendsten, noch persönlich, aber dann am Telefon, die haben wir allerdings dann nicht mehr weitergeführt, weil wir festgestellt haben, von den teilweise sehr persönlichen Dingen, die uns erzählt worden sind, kam am Telefon, wenn man sozusagen sein Gegenüber nicht kannte und auch nicht gesehen hat, nicht mehr so viel rüber. Sodass wir uns dann entschieden haben, irgendwann einen Cut zu machen und mit den Materialien zu arbeiten, die wir haben. Einige haben uns auch Texte geschickt, weil interessanterweise hatten einige in Zeitungen publiziert zu ihren Lebenserfahrungen, beziehungsweise zu dem Russlandbild, wie es jetzt in den Mainstream-Medien häufig verbreitet wird, haben sich einige hingesetzt und eben was anderes geschrieben und sie haben uns dann auch diese Texte geschickt. Nach den Ansprachen hatten wir immer gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen, wo es uns darum ging, erstmal zu erfahren, wie die Menschen überhaupt zum Auslandsstudium gekommen sind, was ihre Motive waren, wie sie sich für das Fach entschieden haben, was die Erwartungshaltung war, dann die Eindrücke vom Studium und dann natürlich, wie die Erfahrungen waren, als sie damals zurückgekommen sind in der DDR und dann später auch nach 89, wie es weitergegangen ist. Und aus diesen haben wir dann unsere Interviewpartner herausgesucht, wo wir uns dann auch bemüht haben, obwohl wir ja nun nur ein kleines Sample hatten, aber möglichst aus verschiedensten Hochschulen oder Studienorten der Sowjetunion Menschen auszuwählen, aus verschiedenen Studienrichtungen und Jahrgängen. Interessant ist, dass wir keine Absage gekriegt haben, dass jemand nicht zum Interview bereit war. Es war dann lediglich so, es kam ja dann im Sommer die Ferienzeit, wo die alle auch noch mal genutzt haben, um wegzufahren. Insofern ging diese Zeit, wo man sich noch hätte treffen können, auch nicht für Interviews. Und dann kam ja ziemlich schnell der Lockdown. Und da haben gerade Ältere dann gesagt, nee, lieber nicht. Und diese Generation wollte auch nicht unbedingt am Telefon reden.
Da sieht man auch einen Bogen zu anderen Forschungen, was in den letzten Wochen, Monaten gerade auch bei der jüngeren Generation diskutiert wird, was ich so mitbekommen habe, wenn es jetzt um Russland, Osteuropa bezogene Forschung geht, dass alle mit diesen Schwierigkeiten ja durch die Pandemie-Eindämmung sehr zu kämpfen haben. Die größten Probleme sind dann auch noch Fragen, wenn man vielleicht sogar hin und her reisen muss oder ob Archive zugänglich sind, aber vor allen Dingen die persönlichen Kontakte auch bei Interviews, das ist natürlich eine sehr starke Beeinflussung. Ich durfte als einer der wenigen ja schon mal einen Blick in die bisher unveröffentlichte Studie werfen und konnte lesen, wie eure differenzierte Bewertung dort ausfällt. Und bei einigen Punkten war auch ich bei der Lektüre doch erstaunt. Und darum würde ich dich mal fragen, was war denn eigentlich so das überraschendste Ergebnis, was ihr in den Erhebungen herausgefunden habt?
Das war eigentlich zweierlei. Das eine, ich hatte ja gesagt, wir haben als erstes immer gefragt, wie haben Sie von der Möglichkeit des Studiums erfahren, dass sich das durchaus sehr gewandelt hat im Laufe der Zeit. Also ich zum Beispiel musste mich selber durchfragen und kümmern, damals in Leipzig, während andere erzählt haben, sie wurden regelrecht angeworben oder ich sag mal in Anführungsstrichen bearbeitet, ob sie nicht ein Auslandsstudium machen wollen. Die ersten Generationen, von denen wir auch einige dabei hatten in den 50er Jahren, haben zum Beispiel immer gesagt, für sie war es eine Ehre, ausgewählt worden zu sein. Das ist bei uns nur noch einmal aufgetaucht, sondern es spielten dann sogar einfach Motive eine Rolle wie, ich wollte einfach weg. Das haben wir im Interview dann hinterfragt. Weg woher? Das war zum Teil die DDR. Das war zum Teil aber das kleine Dorf, aus dem man weg wollte. Oder es war die Familie, von der man weit weg wollte. Das war also das erste Verblüffende, dass ich sozusagen die Art und Weise, wie man zur ABF gekommen ist und dann zum Auslandsstudium über die 40 Jahre verändert hat. Und das zweite waren die Erfahrungen bei der Rückkehr der Absolventinnen. Da haben viele erzählt, sie hatten am Anfang Schwierigkeiten und waren gar nicht so gern gesehen. Und das betraf sowohl Geistes- wie naturwissenschaftliche Fachrichtungen. Also den Naturwissenschaftlern wurde vorgeworfen, dass sie dort nicht auf dem Höhepunkt der Wissenschaft gewesen wären, obwohl uns gerade da einige erzählt haben, dass sie in ihrem Fachgebiet die Sowjetunion ausgesucht hatten, weil sie führend war, zum Beispiel im Maschinenbau, in Spezialrichtungen oder am Bergbauinstitut. Aber es traf auch die Geisteswissenschaftler und vor allen Dingen die künftigen Diplomaten, die man in Berlin so gar nicht recht wollte. Und das hat uns also sehr verblüfft. Wie gesagt, zum dritten Mal. Ich bin ja von Hause aus auch Hochschullehrerin und da weiß man, man soll alles dreimal wiederholen. Der Slogan von der Sowjetunion, lernen heißt siegen lernen. Und dann kommen die vom Moskauer Institut zurück und es wird versucht, sie möglichst in kleiner Position zu halten und so richtig gar nicht als Diplomaten einzusetzen.
Ja, Viola hat gerade von der Rückreise der in der Sowjetunion Studierenden gesprochen und die Reise erfolgte oftmals mit dem Zug. Wenn man von Moskau zurück in die DDR reiste oder aus der DDR nach Moskau kam, dann kam und reiste man immer zum und vom Bielorusski-Wachsal, vom sogenannten bielorussischen Bahnhof in Moskau, der die Richtung der Bahnlinie schon im Namen führt. In wenigen Tagen jährt sich in Deutschland, in Russland und auch in den ehemaligen Republiken der Sowjetunion der Tag der Befreiung vom Faschismus in Deutschland und der Tag des Sieges für die damalige Sowjetunion und die heutigen Staaten in unserer östlichen Nachbarschaft. Und das nächste Lied, was wir hören werden, stammt aus dem Film Bielorusski Wachsal von 1970. Es wurde auch gedichtet von Bulat Okudzhava. Es heißt Nam nuzhna adna pobeda. Wir brauchen einen Sieg. In diesem bekannten Film treffen sich Männer, die sich während des Zweiten Weltkrieges begegnet waren, dann nach einer Zeit von über 20 Jahren wieder und versuchen wieder an die alte Bekanntschaft anzuknüpfen.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж веселено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
Ich finde es immer wieder spannend, wie bei Untersuchungen dann eigentlich vielleicht vorher festgelegte Erwartungen dann durch die aktuellen Befunde über den Haufen geworfen werden. Und gerade in diesem Punkt sind das ja doch Annahmen, die man dann doch auch über das System in der DDR zu glauben hat und dann feststellt, nein, das war alles viel differenzierter. Also auf die Schwierigkeiten bist du gerade eingegangen? Was waren jetzt aber die langfristigen positiven Wirkungen eines Studiums in der SU, was ihr bei den Befragten jetzt an, ja, sozusagen besonders hervorgehoben fandet?
Also da ist als erstes zu nennen die, oder anders gesagt, es sind zwei Ebenen. Das eine ist die fachliche, das andere ist die soziale. Auf der fachlichen war das der breite Zugang zu unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen. Also man wurde immer angehalten, die eigene Meinung selber zu bilden und auch gegen Widerstände zu vertreten. Wir hatten einige, die krankheitsbedingt angefangen haben, in der Sowjetunion zu studieren und das Studium dann in der DDR abschließen mussten oder abgeschlossen haben. Und die haben das so ausgedrückt, in der DDR sei es häufig darum gegangen, nachzuerzählen, was die Partei gesagt hat. Und das kam sowohl wiederum von Geistes- und Naturwissenschaftlern. Also die eigene Meinungsbildung war ganz wichtig und das Kennenlernen vieler unterschiedlicher Meinungen. Das erstreckte sich sowohl auf die Hörsäle und die Lektoren, die man gehabt hat, aber auch bis hin zu den Bibliotheken. Also DDR-sozialisierte Menschen werden ja noch den Turm in der deutschen Bücherei kennen, wo es die sogenannte Sperrliteratur gab und da brauchte man einen Schein von seinem Doktorvater oder wem auch immer, um da überhaupt Zugang zu bekommen und dort was lesen zu dürfen. Das alles gab es in der Sowjetunion nicht. Es war die neueste Literatur aus sogenannten kapitalistischen Ländern vorhanden und jeder, auch der Student im ersten Studienjahr, hatte Zugang. Viele haben auch die Qualität der Ausbildung hervorgehoben, sowohl was bestimmte Fachrichtungen betraf, aber auch was die Breite des Fächerkanons betraf, bis hin dass man auch ohne weiteres Vorlesungen anderer Fakultäten belegen durfte. Also ich erinnere mich, bei uns war das zum Beispiel so, dass die sowjetischen Kommilitonen einen Tag hatten, da fand für sie militärische Ausbildung statt. Den hätten wir als freien Tag gehabt und da konnten wir ohne weiteres an jede andere Fakultät gehen. Oder auch die Naturwissenschaftler haben mir erzählt, dass sie in andere Abteilungen gehen konnten und sich dort beraten lassen zu bestimmten technischen Apparaten, die sie gebraucht hätten oder wie man die bauen kann oder wenn man sie nicht original gebaut kriegt, wie man sie sozusagen ersetzen kann. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Es gab eine ganz intensive Diskussion auch mit den Mitstudierenden, sowohl fachlich, aber auch zu Land und Leuten, weil eine Studentin hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir haben bei dem Studium eigentlich zunächst mal nicht das Land kennengelernt, sondern eine bestimmte Stadt. Aber mit uns im Studienjahr waren ja Studenten und Studentinnen aus der gesamten Sowjetunion, über die wir auch aus anderen Gegenden Berichte gehört haben, Erfahrungen gehört haben. Beziehungsweise gab es dann die Baubrigaden oder Möglichkeiten, in den Ferien zu reisen und andere Sowjetrepubliken kennenzulernen. Sehr viele haben mir da auch berichtet im Nachhinein ganz offen, wie sie illegal diese Reisen organisiert haben, weil eigentlich hätten wir für jede andere Stadt und erst recht für eine andere Sowjetrepublik ein Visa beantragen müssen. Aber junge Menschen sind findig. Durch nahezu alle Interviews hinweg zieht sich das durch, dass jeder eine Möglichkeit gefunden hat, irgendwo anders noch hinzufahren, sich andere Dinge anzugucken. Und eine erzählt zum Beispiel, sie kamen in eine andere Stadt und hatten dort kein Quartier und irgendwie war auch kein Hotel aufzutreiben. Und sie hatten aber die Telefonnummer einer Studentin oder von den Eltern einer Studentin, mit der sie zusammen studiert haben und haben da angerufen. Und die Eltern sagten sofort, klar, kommt vorbei, ihr könnt bei uns schlafen. Wo sie sagt, das wäre in der DDR völlig unmöglich gewesen, dass fremde Personen einfach anrufen und sagen, wir wollen hier mal übernachten. Also da haben uns viele ihre Erfahrungen berichtet, dass sie darüber auch eine ganz andere Kultur kennengelernt haben. Und zwar jetzt nicht nur seitens der anderen Sowjetrepubliken oder Menschen aus diesen Sowjetrepubliken, sondern es waren ja auch Kommilitonen und Kommilitoninnen aus anderen Ländern da, mit denen wir im Internat zusammengewohnt haben. Zusammengewohnt meint Tür an Tür. Im Zimmer war es meist nicht so gern gesehen. Da haben wir mit sowjetischen Kommilitonen gewohnt. Das war für die Sprache her sehr gut. Während die offiziellen Einrichtungen da immer darauf geachtet haben, dass man zum Beispiel nicht mit Ungarn im Zimmer wohnt oder um Gottes Willen nicht mit Studenten und Studentinnen aus dem sogenannten nicht-sozialistischen Ausland. Aber wenn man Tür an Tür auf dem Flur wohnt, ergeben sich nicht nur Gespräche, sondern auch gemeinsame Feten oder Tanzabende. Da haben wir uns zum Beispiel jetzt erinnert, dass wir immer die modernste Musik hatten, im Gegensatz zur DDR, und auch nicht diese berühmte Einteilung von 40-60 zwischen Ost- und Westschlagern, sondern wir hatten polnische Kommilitonen, die die modernsten Schallplatten immer mitgebracht haben und zum Tanzabend wurden die selbstverständlich gespielt. Das heißt, über diese internationale Gemeinschaft hat man doch einen ganz anderen Blick auf Diskussionen bekommen, auf Dinge in der Welt, auf bestimmte Entwicklungen, die uns zum Teil auch stark beschäftigt haben. Ich erinnere mich, ich war zum Beispiel selbst nochmal zum Zusatzstudium 1980, als in Polen Solidarność aufkam. Und wir kriegten dann in speziellen Versammlungen erzählt, wie wir das zu werten hätten. Und unsere polnischen Mitstudenten erzählten uns was ganz anderes. Und das waren Originalerfahrungsberichte. Da waren wir also viel näher dann an diesen Themen dran, als unbedingt das, was wir so mit 2-3 Tagen Abstand im Neuen Deutschland dazu nachlesen konnten.
Da gerade von den Freundschaften und Bekanntschaften während des Studiums in der Sowjetunion gesprochen wurde, passt als nächstes das Lied der bekannten US-amerikanischen Volkssängerin, Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin Joan Baez, Союз друзей, in dem sie die Freundschaft besingt.
На наш союз достоин будет хоть шикары, и эта женщина вот тогда не дам и самой ломаной гитары. Как вражена жажда зверь нащупит вашу нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Среди совсем чужих перов шлись ко мне надежный кистин. Не даже когда я спохвали белая, свои почистим. Пока безумный наш султан сулит дорогу нам ко строгу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.
Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die bekommen mit, dass auch durch eure Studie nochmal so ein paar bunte Facetten der Situation, wie unterschiedlich doch bestimmte Diskussionen in der DDR oder auch in der Sowjetunion gelaufen sind, hier zum Tragen kommen und dass viel mehr bunte Zwischentöne entstehen, weil man sonst doch immer den Eindruck hat, dass in der westlichen medialen Vorstellung doch immer versucht wird, so ein sehr monolithisches Bild zu zeichnen, wo es nur um starre politische Institutionen ging und die Diktatur der herrschenden Partei der Arbeiterklasse und die zwischenmenschliche Ebene und Vielfalt ein bisschen verloren ging. Das knüpft an einen anderen Aspekt an, wo ich nochmal nachfragen möchte. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass in der Studie oft von dieser offenen Diskussionskultur die Rede ist. Eben hattest du das ja im Zwischenmenschlichen mit den Studierenden beschrieben, aber bei den Erhebungen spielte das eine Rolle, das hattest du vorhin auch schon ein bisschen mit beschrieben, dass auch an den sowjetischen Hochschulen selbst eine offenere Diskussionskultur beschrieben wurde. Da muss ich jetzt sagen, für die zweite Hälfte der 80er Jahre erscheint das jetzt nicht verwunderlich, wo man dann sofort an Michail Gorbatschow denkt, die vorangetriebene Perestroika, also der Umbau der sowjetischen Gesellschaft, und Glasnost, also die Möglichkeit, freier zu reden. Also für diese Phase ist das nicht verwunderlich, aber wenn ich das richtig gesehen habe, trifft diese Einschätzung aber für die verschiedensten Jahre und Jahrzehnte zu. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, unbedingt. Vielleicht dazu auch eine Erzählung einer Studentin. Und zwar, sie hatte wissenschaftlichen Kommunismus studiert, kam zurück in die DDR in eine Einrichtung und kriegte dort erstmal gesagt, na ja, Sie müssen sich hier erstmal einlesen. Und unter anderem empfehle ich Ihnen dieses Buch, und kriegte einen Titel von Max Weber rübergereicht. Und sie guckt drauf und sagt, kenne ich schon. Nein, das können Sie gar nicht kennen, das ist ja gerade erst hier verlegt worden. Und überhaupt ist das ja eigentlich Sperrliteratur. Und sie antwortet drauf, das haben wir bei uns ganz selbstverständlich im Studium gelesen und besprochen. Also zum einen gab es nicht diese Sortierung, das ist Sperrliteratur und das ist vielleicht für eine interne Diskussion, aber nicht für die allgemeine Studentenschaft. Und es wurde sehr offen diskutiert. Also ich kann mich nicht an einen Fall erinnern, wo irgendwie mal gesagt wurde, das ist aber jetzt eine falsche politische Diskussion. Diese Offenheit haben viele natürlich auch mitgebracht und haben dann festgestellt, dass sie in der DDR damit doch Schwierigkeiten hatten, angeeckt sind und versuchen mussten, sich das wieder abzugewöhnen.
Auf jeden Fall doch einer der überraschenderen Befunde dieser Untersuchung, zumindest doch für die jüngeren Hörerinnen und Hörer und sicherlich auch in der Wissenschaft, die Generationen, die das jetzt nicht mehr im Hochschulbereich der DDR oder Sowjetunion erlebt haben. Möchte ich dann noch fragen, welche Einflüsse ihr feststellen konntet, die dieses Studium in der Sowjetunion dann für die Absolventinnen nach der Wende gehabt hat? Alle waren ja von dem großen Umbruch ab 1989, 1990 betroffen, aber was war das Besondere im Zusammenhang der Karrierewege oder Erlebnisse der Absolventinnen dieser sowjetischen Hochschulen dann im ostdeutschen Teil der Bundesrepublik?
Ja, die Erfahrungen waren sehr unterschiedlich. Also wir haben Menschen getroffen, die erfolgreich ihre Karriere fortgesetzt haben, einfach weil sie eine fachlich gute Ausbildung hatten, die Fähigkeit erworben hatten, mit Konflikten umzugehen und weil sie sich auch auf bestimmte Netzwerke stützen konnten, bis hin nach Russland. Beispiel dafür ist der schon erwähnte Direktor des Stahlwerkes Eisenhüttenstadt, der ja eigentlich durch seine Netzwerke die gesamte Existenz des Werkes gerettet hat. Dann gab es einige, die waren dadurch fähig, einen Fachrichtungswechsel vorzunehmen und vor allen Dingen durch ihre guten Russischkenntnisse sich wieder etwas anderes aufzubauen oder auch einfach die Russischkenntnisse zu nutzen, um weiterhin Arbeit zu erhalten. Wir haben also sehr viele Menschen getroffen, sehr viele meine ich jetzt im Verhältnis zu denen, die wir in der Studie hatten, die ihre Russischkenntnisse genutzt haben oder nutzen zur Unterstützung der inzwischen eingewanderten russischsprachigen Menschen, und die unterstützen sie bei dem Ausfüllen der verschiedensten deutschen Formulare. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht näher ausführen. Es ist für jeden Deutschen teilweise schon schwierig, ein Formular auszufüllen, erst recht, wenn es um Fremdsprachen geht. Da sind einige also in sozialen oder Beratungseinrichtungen sehr gefragt. Und bei einigen gab es auch einen Karriereabbruch mit einer völligen Umorientierung, zum Beispiel von der Slawistik zur Physiotherapie. Was uns dabei aufgefallen ist, ist, dass bei denen, wo es gut gelungen ist, es meistens westdeutsche Unternehmen waren, die sie sehr geschätzt haben. Also es wurde uns da mal gesagt, ja, die westdeutschen Partner haben dieses Studium als etwas Exotisches angesehen, wo man bestimmte Fähigkeiten entwickeln muss, um durchzukommen, die man auch im Beruf braucht, und das schätzen sie sehr. Während bei einigen der Eindruck entstanden ist, also bei ostdeutschen Unternehmen, wenn man sich da beworben hat und dieses Studium angegeben hat, ist man gleich aus der Bewerbungsrunde rausgeflogen. Das tauchte also mehrfach auf. Ich muss natürlich jetzt auch dazu sagen, dass wir natürlich nur Menschen erreicht haben, die irgendwie noch Karriere gemacht haben, in Arbeit sind oder für sich eine sinnvolle Tätigkeit gefunden haben. Wir haben auch aus unseren eigenen Reihen von Personen gehört, die die Wende, ich sage jetzt mal etwas salopp, nicht verkraftet haben, die daraufhin psychisch erkrankt sind und dadurch berufsunfähig wurden. Diese Menschen haben wir natürlich mit dem Aufruf zur Beteiligung an unserer Studie überhaupt nicht erreicht, beziehungsweise haben auch davon Abstand genommen, sie zu drängen. Dieser Teil ist natürlich völlig raus. Was wichtig ist bei allen, die wir erreicht haben, es hat keiner eingeschätzt, dieses Studium war für mich eine völlige Fehlinvestition oder das würde ich niemand empfehlen oder nie wieder machen. Alle fanden es unter unterschiedlichen Aspekten sehr bereichernd und für sie wichtig. Und wo eine große Affinität nach wie vor besteht, ist zur russischen Kultur, zu russischen Menschen. Insofern wurde uns sehr viel auch gesagt, also mit dieser Politik der Abschottung oder sogar Sanktionen sind wir überhaupt nicht einverstanden. Wir sehen das kontraproduktiv und es zeugt häufig nur davon, dass man sich nicht in die Denkweise und Wertvorstellungen und Lebenserfahrungen russischer Menschen hineinversetzen kann.
Ja, Gesprächsbereitschaft, Neugier füreinander, sich in den anderen hineinversetzen, sind ganz wichtige Punkte. Und auch wenn wir hier über eine ernsthafte wissenschaftliche Studie sprechen, darf auch mal ein kleines Augenzwinkern nicht fehlen. Und so gehört es natürlich zum Interesse an der Sowjetunion oder der Russischen Föderation auch, dass es alle möglichen Fantasien und Spielereien und auch abstrusen Bilder natürlich dazu gibt. Und ich glaube, sowohl die ältere als auch die jüngere Generation der Zuhörenden dürfte diesen Song aus der deutschen Musikgeschichte sehr gut kennen, wo auf vielleicht nicht ganz so ernstzunehmende Weise die russische Hauptstadt Moskau besungen wird.
Moskau, fremd und geheimnisvoll.
Ja, das Lied ist eine unterhaltsame Collage diverser Bilder und Stereotype über Russland und seine Kultur. Was aber heute meiner Ansicht nach auch ganz ernsthaft erwähnt werden muss, ist, dieses Lied stammt ja aus einer Zeit der Hochphase des Kalten Krieges zwischen West und Ost, zwischen NATO und dem Warschauer Pakt mit der Sowjetunion als Atommacht auf der anderen Seite. Und es ist schon, finde ich, sehr bedenklich, dass in der heutigen Zeit diese Gesprächsfäden und dieses gegenseitige Interesse nicht möglich sein soll und wichtige Kräfte in Deutschland daran Interesse haben, die Konfrontation zu verschärfen und nur noch auf Konfliktpunkte und einzelne Figuren der russischen Machtelite zu reduzieren. Ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Einschätzung bezüglich der aktuell wieder sich verschärfenden Spannungen. Und ich denke, die Basis, die Möglichkeit, Gesprächsfähigkeit mit der russischen Seite, das sollte eigentlich nicht aufgegeben werden. Wir haben jetzt eine Weile über diese Studie gesprochen. Da möchte ich Viola recht herzlich danken für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht erst im letzten Teil eingeschaltet haben. Ich habe heute mit Viola Schubert-Lehnhardt über die Studie gesprochen, in der sie Erfahrungen von Absolventinnen an sowjetischen Hochschulen untersucht haben, Erfahrungen von DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürgern, die an sowjetischen Hochschulen ein Auslandsstudium durchgeführt haben. Gibt es deinerseits vielleicht noch eine Bemerkung, was jetzt im Fragenspektrum, das wir behandelt haben, nicht abgedeckt war, was du aber persönlich vielleicht wichtig fandest oder was dir noch in Erinnerung ist?
Ja, und zwar fand ich auch völlig verblüffend, weil ich hatte es so nicht in Erinnerung, die Erzählung einer Teilnehmerin. Sie hat also ein soziologisches Praktikum gemacht. Wir haben ja alle ein mehr oder weniger umfangreiches Praktikum dort gemacht. Und sie hatte sich rausgesucht, die Lebensverhältnisse in den Wohnheimen und die Fragestellung, mit wem möchtest du im Wohnheim nicht zusammenwohnen? Unabhängig jetzt mal davon, dass man heute die Frage gar nicht mehr so stellen dürfte, aber damals in den 70er Jahren ging das also als Praktikumsaufgabe durch und sie hat sich sehr dafür interessiert und auf ihre Nachfrage hin, warum nicht mit den Deutschen? Ja, die klüngeln immer nur untereinander zusammen und sie sind permanent auf irgendwelchen Versammlungen. Und da habe ich mich auch dann dran erinnert, dass wir wirklich dafür bekannt waren, dass ständig irgendwelche Versammlungen stattgefunden haben, an denen man auch teilnehmen musste. Während im Vergleich die sowjetischen Studentinnen waren ja alle im Komsomol, die hatten einmal im halben Jahr, also einmal im Semester, würden wir heute sagen, eine Vollversammlung, während wir hatten einmal im Monat ja die Gruppenversammlung und dann noch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Übergeordnete, also mindestens noch eine zweite, wer in der FDJ war und wer in der Partei war, außerdem die Parteiversammlung und dann waren wir auch noch in der DSF. Also es war tatsächlich so, obwohl man das irgendwo gar nicht mehr so in Erinnerung hat, dass wir sehr viel auf Versammlungen waren. Also was ich als besondere Erfahrung noch nennen möchte, wäre sicher für alle die Baubrigaden, die Teilnahme an den Baubrigaden. Ich war also in Murmansk, das war eine Erfahrung, dort eine solche Stadt kennenzulernen. Oder auch sozusagen in den Sowjetrepubliken des Mittleren Ostens. Ich war am Baikalsee, habe dort zum Beispiel die erste frische Ananas meines Lebens gegessen. Die gab es ganz normal in jedem Gemüseladen. Das war dort sowas wie bei uns ein Apfel, der irgendwo lag. Also solche Erfahrungen, dann auch den Umgang. Wir sind ja da nicht irgendwo hingekommen, wo dort wieder Wohnheime waren, sondern wir sind angereist und haben selber nicht nur die Zelte aufgebaut, sondern ein Küchenhaus gebaut, dort selber einen Ofen gesetzt. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht hätten, wenn nicht sowjetische Kommilitonen dabei gewesen wären, die Ahnung gehabt hätten. Also von uns DDR-Deutschen hätte es sicher keiner gekonnt. Und eigene Duschhäuschen gebaut und alles sowas. Also einfach diese Erfahrung, ich bekomme nicht ständig was Fertiges vorgesetzt, sondern ich schaffe mir das selbst, war für viele auch prägend.
Ja, ich finde es schön, dass zum Abschluss nochmal so der Bogen auch zu den sehr persönlichen Eindrücken gezogen werden konnte und damit die Studie, die an sich ja erstmal eine wissenschaftliche Arbeit ist, nochmal so ein ja, menschlichen Kontext zugeordnet bekommt. Dann möchte ich zum Abschluss darauf hinweisen, dass diese Vorstellung der Studie, besser gesagt das Gespräch heute, der noch nicht erschienenen Studie, sehr gut in die weitere Arbeit passt. Denn wo wir uns heute hier in den Räumen unserer Kooperationspartnerin Dornrosa unterhalten dürfen, möchte ich auf jeden Fall darauf hinweisen, dass wir aktuell zusammen auch eine Arbeitstagung für den Juli vorbereiten unter dem Titel Frauen in Transformationsgesellschaften 1990 bis 2020, wo wir einen besonderen Fokus auf die Städte Halle, Ufa und Voronesch legen, aufgrund der partnerschaftlichen Beziehungen, die es hier zwischen der Stadt oder der Universität gibt. Und ich finde, nachdem wir heute einiges doch von dieser Studie gehört haben, dass dort einige Aspekte berührt sind, seien es die Möglichkeiten während des oder kurz vor des Transformationszeitraumens und dann auch danach und was die unterschiedlichen Karrierewege gewesen sind. Ich möchte Viola nochmal herzlich danken für dieses Gespräch und finde, es hat wirklich einen interessanten Einblick in diese spannende Thematik gegeben.
Ja, und ich möchte mich erstmal auch im Namen von Alexandra bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Sie nochmal ermutigen, wenn Sie Hinweise haben oder auch noch bereit wären für ein Interview, sich zu melden, entweder über Radio Korax oder über die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt. Und auch im Namen von Alexandra möchte ich mich natürlich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bedanken für die Möglichkeit, an dieser Studie zu arbeiten, für die finanzielle und auch organisatorische Unterstützung.
Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Interesse an unserem heutigen Samovar-Gespräch über das Radio. Und ich hoffe, dass auch in der Zukunft sich vielleicht nochmal die Gelegenheit bietet, dass wir über ein weiteres Samovar-Gespräch dann wieder in eine echte Diskussion vor Ort kommen können. Zum Ausklang unseres Samovar-Gesprächs ein letztes Lied, und zwar von Wladimir Wysotzki, dem leider schon 1980 viel zu früh verstorbenen russischen Schauspieler, Dichter und Sänger, der zu einem der populärsten Künstler in der Sowjetunion gezählt hat und auch heute noch in Russland und den Nachfolgestaaten der anderen Republiken zählt. Sein Lied von 1977, 78 heißt Reiskie Jabloki, Paradiesäpfel.
Я когда-то умер, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и полуют рай. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на боках, и ударит душа на ворованных клячах. В голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаколов. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап. Тысяч пять на коленях сидел, как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом, да репьи замочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился за словом, и кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг залимевших колен пересел. Здесь малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп.
вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под натужас об рельс ударил. И как ринутся все в раз прекрасную ту благодать. Я подох на задах, не при старых свечах канделябрах, не к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады, в коих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб.